Suppetopp, just wieder da. Dreierkette, VBH.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Dreierkette VBH Folge 144, die 144. Ausgabe eures absoluten Lieblingsfußball-Podcasts für Stammtisch-Expertise. Und auch heute wird wieder gezaubert an den Mikrofonen. Wie jede Woche mache ich das nicht allein, wir machen es nicht zu zweit. Nein, wir machen es zu dritt, deshalb Dreierkette, ne? Macht Sinn. V, das bin ich, B, das ist Brian, der Mann, der in Konstanz sitzt. Er sitzt im Istanbul, Konstanz, wir grüßen nach Petershausen, wie geht's?
Hallo zusammen, ja, das B meldet sich hier zur Stelle. Leider nicht aus Istanbul, sondern aus dem gediegenen Konstanz am Bodensee. Und ich grüße euch alle und ich freue mich auf die letzte Folge nach der Saison 2024-25. Nee, nach der Saison 25-26, Entschuldigung. Und gebe letzte Folge aus der Bundesliga-Saison. Jetzt komm, Leute. Gefühlt nach der Leier. Also, ja, kommt noch was.
Sollen wir keine Folge machen zum Champions-League-Finale, DFB-Pokal-Finale, Europa-League-Finale?
Ich habe mich doch korrigiert. 25, 26, ja, Bundesliga, zweite Bundesliga und dritte Liga. Das ist die Folge, heute machen. Und ich gebe jetzt, bevor ich noch weiter hier mich ins Schlamassel rede, zurück an dich, mein liebes V. Und freue mich, wenn du den anderen begrüßt.
Also, nochmal der Vollständigkeit halber. Dies ist die letzte Folge zur Bundesliga-Saison. Natürlich, alles andere wird noch weiter eingeordnet. Relegation sammeln wir auch noch irgendwie als Beifang mit ein in den nächsten Wochen. Aber dafür haben wir den Relegationsexperten. Er ist der Fußball-Konnoisseur für die niedrigklassigen Fußballmannschaften. Dieser Mann brennt für Abstiegskampf und schlechten Fußball. Hallo Hannes.
Ja, Jungs, ich sag's euch, Rot-Weiß Essen, Duisburg, Cottbus, ich habe mir alles angeschaut, ich habe bei allem mitgefiebert. Ihr wisst, alle, die uns schon länger zuhören, wissen, dass das meine Expertise ist, wie du gesagt hast. Ich versuche durch dieses Intro ohne saloppe Ausfälle wie durch das B zu navigieren. Mich freut's sehr. Ich muss sagen, es ist unsere vierte Aufnahme in Folge zu dritt. Das ist tatsächlich ein kleines Wunder in diesem Jahr. Ich freue mich sehr, es gibt viel zu besprechen. Und ja, mehr gibt's nichts zu sagen, außer dass heute so ein Tag ist, wo mir Berlin auf die Nerven geht. Aber deswegen freut sich umso mehr, dass wir wieder hier in unserer altgewohnten Manier zusammensitzen.
So ein Tag, wo dir Berlin auf die Nerven geht, oder wie ich es einfach nur nenne, Tag.
Einfach immer. Ne? Nee, heute war, ich hatte auch Pech, ich hatte auch wirklich Pech. Ich hab's in eine Gruppe geschrieben, weil ich hatte nur Pech heute in der U-Bahn.
Ich weiß, dass die Leute, die geschrieben.
Jetzt kommt sie raus. Ich weiß, dass es viele Leute, die auf der Straße in Berlin wohnen, ist nicht ihre Schuld, aber die müssen nicht alle neben mir sitzen. Also es saß zuerst einer neben mir, die hat die ganze Zeit in ihrer Wunde rumgewuhlt. Das habe ich erst so nach zwei Stationen gemerkt. Dann habe ich mich weggesetzt und dann bin ich stehen geblieben, weil ich dachte, okay, es sind nur noch drei Stationen. Und dann hat es plötzlich so nach Fisch und Verwestem gerochen und habe ich mich umgeschaut. Ja, das war so ein Dude, der lag da, dachte ich mir, okay. Und dann bin ich rausgegangen und habe auf meine zweite U-Bahn des Tages gewartet. Und dann kam von hinten so ein Geruch und hey, hast du 5 Cent? Und ich bin immer, also ich habe immer ein Wochenbudget an Geld für Obdachlose hier in Berlin. Aber heute dachte ich mir, das war mir ein bisschen too much. Wie gesagt, dementsprechend freue ich mich sehr auf diese Aufnahme, dass wir über Sachen sprechen, die mein Herz einfach erfreuen.
Wie hoch ist dieses Wochenbudget für Obdachlose in Berlin? Entspricht das circa Brians Monatseinkommen?
Zero. Nee, ich hab mir mal vorgenommen, wenn ich beim Feiern 13 Euro ausgeben kann für einen Rum Cola oder mir einen Döner für 8 Euro gebe, dann kann ich auch in der Woche 3 Euro für Obdachlose geben. Ist nicht ultra viel, aber 50 Cent hier, 70 Cent da. Das ist mein Beitrag an die, oder ich hoffe, dass ich damit einen kleinen Beitrag leiste.
Ich stelle mir Hannes vor, wie er umständlich in der U-Bahn 70 Cent zusammenkramt.
Nee, wenn so die letzten, weil wenn ich einen 50er und einen 20er habe, denke ich mir so, komm, ich kann ihm jetzt alles geben, weil was mache ich mit einem 20 Cent? Also und tatsächlich auch immer meine Pfandmarken. Die kriegt immer der eine her, der mich mittlerweile kennt, das finde ich cool, der grüßt immer und er sagt immer so, ah, ich höre doch heute keine Pfandflaschen im Rucksack. Ich so, nee, sorry, tut mir leid, heute nicht, aber nächste Woche dann.
Hannes Zehnle, der barmherzige Samariter von Dreierkette VBH, ne?
Und der Relegationsexperte, genau.
Ja. Nee, da kann ich gar nicht mithalten, da muss ich ganz ehrlich passen. das ist einfach, das wärmt mein Herz gerade hier. Also die Verleitung zwischen Berlin und Konstanz, die liegt. Und ich freue mich sehr, dass wir so einen Menschen in unserem Kreise Freund nennen können.
Ja, ich meine, Noah, du hast ja einen Beitrag geleistet, der nicht zu übertrumpfen ist. 2022 im Sommer. Du hast den Rassismus beendet. Alle Spiegel-TV-Dokus, die es über institutionalisierten Rassismus gibt, ist alles fake, weil du hast ihn beendet.
Ich glaube, ganz unter uns, Walle, Hannes ist mega angepisst, dass der da nicht in dieser Gruppe geblieben ist, weil der war in der Gruppe drinne. Und der hätte einfach mitzocken können und dieses Turnier gewinnen können. Aber nein, ich kann dir einen Screenshot schicken, wie der Typ die Gruppe verlassen hat. Und da muss ich jetzt einfach mal sagen.
Was denkst du, warum der seit 4 Jahren auf diesem schlechten Joke rumreitet? Er ist einfach nur beleidigt, weil er nicht dabei war.
Nee, das hat nichts. Ich fand es einfach nur witzig, weil es war ein perfekter Konstanzer Sommertag. Alle hatten die Klausuren geschrieben, alle Bachelorarbeiten waren abgegeben, bis auf meine, aber das habe ich natürlich niemandem erzählt. Und ich weiß doch, wir haben vorgeglüht am Herosee, dann ging es in die Wohnung von der Freundin damals. Alle waren gut gelaunt. Und dann dachte ich mir, und jetzt mit meinen 1,2 angetrunkenen Promille muss ich Fußball spielen gehen? Auf gar keinen Fall. Und das war halt witzig. Der Joke kam ja nicht mal von mir, sondern von jemandem aus der Gruppe, der dann Noah und Philipp empfangen hat mit den Worten und Rassismus beendet. Dementsprechend. So, in der Gesamtsituation war das tatsächlich relativ amüsant.
Genug der Geschichtenerzählerei, genug der Menschlichkeit und dein Ausmaß kommt eh niemand ran. Ich weiß ja, jetzt in Zukunft kann ich einfach bei dir jede Woche 3 Euro abzwacken. Ich würde sagen, mit diesen Worten lassen wir es gut sein und fangen mal an. Komm zum Sportlichen, es gibt mehr als genug zu besprechen. Ja, der 34. Spieltag, eigentlich der größte Feiertag für alle Fußballfans in Deutschland, weil einfach jedes Spiel parallel läuft. Also dritte Liga, erste Liga, zweite Liga, jeweils in ihrer Liga läuft jedes Spiel parallel gleichzeitig. Das ist unfassbar viel Spaß macht, was zur Konsequenz hat, dass man in der Konferenz eh schon relativ wenig von dem Spiel mitbekommt. Hannes und ich haben uns gedacht, wir machen es nochmal extra schwerer und gehen in die Tante Käthe schauen. War fast über eine Stunde vor Anpfiff da und wir hatten nur einen Tisch, der wirklich so einen schlechten Platz hatte wegen der Sonneneinstrahlung, dass man auf dem Bildschirm original gar nichts gesehen hat. Es war alles gespiegelt. Aber deshalb, wir haben die Sparfuchs-Variante gemacht. Wir haben das Bier von der Tante Käthe teuer bezahlt und dann auch noch auf dem eigenen DAZN-Account von Hannes auf dem Handy geschaut. Das heißt, wir haben das System getrickst und doppelt bezahlt. So macht man das.
Wahnsinn. Aber wir haben tatsächlich die Leuten, die hinter uns standen, eine große Freude gemacht, weil die konnten dann auch auf unserem Handy schauen.
Du meinst die zwei kleinen Kids, die dich gefragt haben, ob sie auch Bayern München Fan sind?
Genau. Boah, das war schon ein harter Schlag, dass ich gesiezt wurde. Aber kommt jetzt des Öfters, also in Läden oder im Flughafen bei der Security wurde ich schon länger gesiezt, aber dass die mich gesiezt haben, war schon so, fuck,
okay. Ja, Brian, in Hannes toten Augen hast du so seine Kindheit an sich vorbeiziehen sehen, so als diese 12-, 13-, 14-jährigen Jungs ihn gesiezt haben, das war,
ja. Die waren schon so alt.
Ja.
Und waren sie denn auch Bayern-Fans?
Der eine war SC-Fan, der andere war Bayern-Fan und irgendwie kam, oder? Irgendwie so kam das zustande.
Ja, ich meine, in der Tante Käthe, da sind ja, ich sag mal so, da sind ja die Spreebobbele daheim. Das ist ja praktisch dann mein Fanclub, wenn ich dann in Berlin bin. Und die Spreebobbele, die sind natürlich ganz großartig. Da ist ja übrigens auch Johannes Fechner, der Bundestagsabgeordnete, der immer zelten geht dabei. Ist auch ein großer Spreebobbele. Und das finde ich irgendwie, muss ich sagen, schon auch ein sehr lustiger Begriff. Auch hier einer meiner engen Freunde, Chris, ist dort zugange bei den Spreebobbele. Und immer wieder kriegt man da was mit aus den Reihen der Tante Käthe, aus den Gefilden. Aber wie war denn für euch so, wie war denn der Vibe am letzten Spieltag? Weil ich hab den letzten Spieltag geschaut, ich habe überhaupt nichts gefühlt, muss ich sagen.
Ja, relativ wenig. Also wir hatten eine relativ nette Runde am Tisch und haben deshalb einfach ziemlich viel gequatscht.
Okay.
Vom Spiel hat man halt einfach nicht so viel mitbekommen, weil wir halt einen sehr, sehr schlechten Bildschirm hatten. Aber hier und da, wenn ein Tor gefallen ist, hat man mal geguckt. So hat sich dann schon so ein bisschen darüber gewundert, was zur Hölle bei Hoffenheim abgeht, warum die alles verspielen. Dass irgendwie in Frankfurt ordentlich gezündelt wurde, hat man mitbekommen. Und also das, sagen wir mal ehrlich, es war ja relativ schnell klar, dass es für Heidenheim nichts wird. So das einzige Spiel, wo man noch so mit anderthalb Augen vielleicht hingeschaut hat, war Wolfsburg-Pauli, weil es ja dann da doch relativ lange spannend war. Was sagt ihr denn eigentlich jetzt da dazu zur Rettung der Wölfe, zumindest in die Relegation?
Naja, leider so ein bisschen Murphy's Law, würde ich sagen. Es ist das passiert, was sich eigentlich kein Fußballfan so richtig gewünscht hat. Wir haben es ja auch ein bisschen am Tisch besprochen. Aber letztendlich haben sie am letzten Tag doch diese Souveränität gehabt, die sie halt im Rest der Saison nicht hatten. Ich habe gelesen, sie sind der 8 wertvollste Kader der Liga, haben die 5 stärkste Lohnausgaben der Liga, was schon eine Ansage ist.
Ja, darum geht es eigentlich am Ende.
Leverkusen.
Ja.
Also die haben eigentlich ein Spielermaterial, um die europäischen Plätze zu kämpfen. Dementsprechend würde ich sagen, glücklich nochmal gerettet, aber St. Pauli hat da tatsächlich zu wenig geliefert. Also das ganze Spiel über die 3-4 Male, die man so ein bisschen mehr drauf geachtet hat, war Wolfsburg tatsächlich besser. Entschuldige jetzt natürlich, ich finde, die Relegation ist echt so eine Get-Out-of-Jail-Free-Card. Weißt du, du warst die ganze Saison schlecht.
Das ist so eine richtig Scheiße. Schlecht.
Und rettest dich dann auch so. Das ist, denke ich, dieses Mal ein bisschen unfair. Es ist immer ein bisschen unfair, aber
meine Worte.
Ich denke, man hätte Wolfsburg bestrafen können mit einem direkten Abstieg. Aber letztendlich, am letzten Spiel, da haben sie souverän gemacht. Und Pauli, Power of Friendship ist halt nicht alles. Man muss in der ersten Liga auch Tore schießen, um oben zu bleiben.
Ja, auf jeden Fall. Also ich wollte auch noch dazu sagen, also es ist natürlich das passiert, was niemand kommen sehen wollte. Und wir haben es alle ein bisschen gejinxt, muss man sagen, die letzten Wochen. Da war immer so, es könnte ja passieren, dass Wolfsburg abstellt. Es könnte dieses Mal wirklich passieren. Und sie haben sich wieder rausgewunden. Und wenn wir ehrlich sind, ich sehe wenige Szenarien, in denen die Paderborn schlagen. Also von Paderborn geschlagen werden in dem Fall. Da ist dann, glaube ich, auch das Selbstvertrauen gerade zu groß. Und in diesem Fall auch wieder diese sinnlose Relegation, diese sinnlose Relegation, die auch wieder hier den Verein wie Wolfsburg, der so schlechte Arbeit leistet und so wenig hinbekommt, dann wieder irgendwie belohnt. Und das finde ich wirklich nicht okay. Noch ein Take dazu. Ich hab gesehen, in der englischen zweiten Liga, ich finde, das ist mein Goldstandard, wie es sein sollte. Wir haben ja mal länger drüber geredet, aber das wollte ich jetzt nochmal hier unterbringen, weil ich finde, das ist wirklich ein cooles System, was Relegation angeht. Da ist es nämlich so, dass in der Premier League die 3 Letzten steigen direkt ab und in der zweiten englischen Liga, der Championship, ist es so, dass die ersten 2 direkt aufsteigen und dann gibt's die 4 Mannschaften danach spielen ein kleines Turnier nochmal darum, wer als Dritter aufsteigt. Und Das
finde ich zu verkopft.
Nein, im Gegenteil. Ich finde, das ist das Geniale daran, dass es in der Liga nochmal eine Chance gibt. Du hast praktisch 6 Teams am Ende, die am Ende im Aufstieg irgendwie dabei sein können. Und du hast ein großes Finale im Wembley, wo jetzt Southampton gegen Hull City spielt und mit Leo Sense am Samstag. Und das ist irgendwie, finde ich, das wäre meiner Meinung nach der richtige Weg. Aber das ist nur nebenbei. Finde ich geil.
Ich finde das viel zu verkopft. Ich finde, wenn du dann auch noch so einen Umweg gehen musst, in die nächste Liga zu kommen, dann hast du es auch irgendwie einfach nicht verdient. Und die Meinung habe ich ja schon bei der Relegation. Also ich finde, man sollte es einfach auf 2 Mannschaften beschränken. 2 gehen direkt hoch, 2 gehen direkt runter. Finito. Weil ich finde, ja, der Dritte ist immer so ein Schwindling aus der zweiten Liga, ob der wirklich sich in der ersten Klasse halten kann. Sehr unwahrscheinlich. Der 16. in der ersten Liga ist immer, je nach Mitteln, die zur Verfügung stehen, bei Wolfsburg ist natürlich ein anderer Fall, aber im Normalfall spielen die im Jahr danach auch wieder scheiße. So, also das ist so. Ich finde, zwar hoch, zwar runter und Feierabend und gut ist. Aber es war halt jetzt einfach, ihr beide habt es schon angesprochen, große Teile Fußball-Deutschlands wollten das so nicht sehen. Es war halt einfach der Hacking-Effekt, ne? Also er hat gezaubert, der Mann. Als der ins Amt gekommen ist, habe ich hier gesagt, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass der es irgendwie mit Biegen und Brechen schafft, Wolfsburg in die Relegation zu befördern. Und man muss ja wirklich sagen, mit Biegen und Brechen, wer so richtig viel, also so richtig groß ist die Punkteausbeute seit Hacking, da ist ja auch nicht, ne? Also da sind, glaube ich, insgesamt 2 Spiele gewonnen.
Ja,
ansonsten war relativ viel Unentschieden dabei und der Rest war halt einfach so, so schlecht. Also Pauli hat überhaupt gar nichts
bekommen. Also mangels der schlechten Konkurrenz. Also ich meine, die hatten jetzt nochmal Glück, dass Heidenheim, sag ich mal, ich meine, wenn die jetzt gegen Bayern gewinnen, dann geht das Spiel vielleicht auch gegen Mainz, gehen die nochmal anders rein, da haben sie auch nochmal Glück. Und ich finde, eben St. Pauli ist halt tatsächlich wirklich nicht Bundesliga-reif. Die haben wirklich eine grandios schlechte Saison gespielt. Und da haben sie Glück im Unglück, dass sie halt wirklich noch schlechtere Teams haben. Und ansonsten wären die direkt runtergegangen, das muss man schon sagen. Aber ich jetzt mal abwarten, was die Relegation bringt. Eine leise Hoffnung habe ich noch, dass Paderborn sie vielleicht dann doch in die zweite Liga schießt. Wäre vielleicht sogar auch noch ein bisschen mit mehr Genugtuung, wenn es die Wölfe nicht mehr in der Relegation sind, hinkriegen. Ich glaube, es ist unwahrscheinlich, aber es wäre natürlich zu hoffen. Und natürlich freue ich mich jetzt für Dieter Hecking, der da mal ausnahmsweise nicht direkt den Abstieg für sich hinbekommt, weil das war ja bei Bochum schon letzte Saison jetzt auch nicht ein besonderes tolles Engagement. Aber wie du schon gesagt hast, es war jetzt, also meiner Meinung nach, ich habe auch einen schönen Tweet gelesen, ja, da hat es nur Dieter Hecking und 234 Millionen Kaderwert gebraucht, dass man da auf dem 16. Platz dann hat. Also mehr, weiß ich nicht. Also man kann mit 191 Millionen Euro auch ins Europa-League-Finale kommen, aber ich sag jetzt mal dazu gar nichts.
Wir sagen es ja ultra oft im Rahmen von dem Podcast, mit Geld allein ist wenig getan. Man braucht Geld und ein System. Und Wolfsburg hat halt kein System gehabt. Aber ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass diese leise Hoffnung, die du gerade geschildert hast, Noah, dass aus der gar nichts wird. Ich sage, es wird am Donnerstag ein Kantersieg. Ich sage, das Spiel geht 6-1 aus. Also da sieht Paderborn absolut kein Land, ja. Also ich sage, das wird ein kleines Massaker. Ja.
Agree. Also sehe ich sehr ähnlich. Ich glaube, das wird am Ende des Tages über zwei Spiele. Gut, die Statistik spricht natürlich auch oft für den Erstligisten. In dem Thema Relegation hatten wir auch schon öfter besprochen. Aber ich sehe hier in dem Fall auch Wolfsburg ganz klar als Favorit. Ich verstehe nicht, warum Hannover 96 es nicht über die Zeit gebracht hat. Ich verstehe es nicht. Wirklich, das wäre so geil gewesen, weil ich glaube nämlich gegen Hannover hätte sich Wolfsburg verdammt schwer getan, weil das wäre ja das Niedersachsen-Duell gewesen, ein Nachbarschaftsduell, kein Derby an dieser Stelle wohlgemerkt. Das ist, ja, ich glaube, wenn du da jetzt Niedersachsen-Derby sagen würdest,
nicht Niedersachsen-Derby, aber es ist ein Derby, Digga.
Braunschweig-Fans komplett an die Decke gehen.
Ja, ich glaube, da reißen dir die Braunschweiger das Mikro aus dem Mund.
Es ist auch kein Niedersachsen-Derby, ja. Aber es ist trotzdem ein Derby, egal was ist. Egal, ist ja auch egal. Ich will gar nichts in der Diskussion.
Im Falle einer Relegation zwischen Hannover und Wolfsburg, glaube ich, hätte die volle Wucht von den Hannover-Fans in Wolfsburg zugeschlagen. Und dann, ich glaube, das hätten sich die Hannoveraner nicht nehmen lassen, den Aufstieg. Jetzt, es ist so gekommen, wie es kommt. Der Club hat noch unentschieden gespielt gegen Hannover, haben den Ausgleich noch erzielt in der 83. Minute. Und die Konsequenz daraus ist halt nun mal jetzt, dass Paderborn daran muss. Und ich habe beide schon gesagt, ich stimme euch da voll und ganz zu. Gegen Paderborn wird's verdammt schwer. Allerdings steht ein weiterer Aufsteiger neben natürlich dem Zweitligameister Schalke 04 fest.
Glückwunsch nochmal.
Der SV Elversberg.
Wobei, also ganz kurz, erstmal auch da Glückwunsch gehen raus an Elversberg. Auch Wahnsinn, dass sie eben diese besondere Arbeit, die unter Horst Steffen begonnen wurde, irgendwie auch fortsetzen konnten. Aber es ist ja schon mal, also ein Kaff mit 7000 Einwohnern in der Bundesliga, ich meine, ganz ehrlich, das ist schon was Besonderes. Also ich sage nicht, dass ich es jetzt weniger cool finde, aber wenn schon, denn schon, oder? Also dann...
Also du kannst mehrere Argumente einführen. Du kannst sagen, hey, das Saarland ist wieder nach, ich keine Ahnung, wie vielen Jahren in der Bundesliga.
Stimmt, auch noch
du
das.
Du kannst sagen,
stimmt.
Es ist stark. Da, ich finde es immer bemerkenswert, wenn eine Mannschaft, die einigermaßen einen Schicksalsschlag erlebt hat, sich wieder gut aufrappelt. Und ich meine, Elversberg hat ja letztes Jahr die Relegation verloren.
Knapp. Weil
sie hatten ja schon die Chance drauf, knapp verloren. Und dann finde ich stark, dass sie es wieder so weit geschafft haben und dass sie jetzt den direkten Aufstieg geschafft haben. Und vielleicht ist es ein interessantes Projekt für die Bundesliga. Natürlich, wie du gesagt hast, eine kleine Mannschaft ist super atypisch. Und ich muss auch gestehen, ich habe mich da gar nicht eingelesen. Ich weiß gar nicht, ob da irgendein reicher Elversberger mal gesagt hat, mein Erbe butter ich in den Verein. Ich habe keine Ahnung, ob die da gerade eine Golden Generation haben. Ich weiß nichts über Elversberg. Dementsprechend halte ich mich da so ein bisschen raus und beziehe mich nur auf die Tatsache, wie gesagt, Saarland ist wieder in der Bundesliga und Millionen Städte wie Berlin mit der Hertha schaffen es nicht in die Bundesliga. Also da an der Stelle Chapeau Elversberg.
Aber Walle, ganz kurz,
ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass ihr es jetzt geil findet, so ein Hoffenheim 2.0 in der Liga zu haben.
Ja.
Weiß irgendjemand, also warum die so gut sind, spielen einfach guten Fußball? Das kann doch nicht sein. Ganz kurz, Sasbach, wo mein Papa herkommt, da sind 3000 Menschen. Ich kann euch versprechen, in den nächsten 10.000 Jahren Menschengeschichte werden da nie 11 Mann auf dem Platz stehen, die in die Bundesliga führen. Dementsprechend würde ich gern wissen, ob es vielleicht irgendwas dahinter gibt. Das weiß ich nämlich nicht.
Nein, also Elversberg hat, soweit ich weiß, keinen so klassischen Investor wie jetzt Hoffenheim, der ja wirklich, das sind doch wirklich Dorfverein per se, par excellence. Was ich noch sagen wollte, Walle, du kannst dich doch freuen, dass zumindest der 18. Platz schon mal belegt ist und Schalke nicht direkt absteigt wieder. Das ist, finde ich, war zumindest immer bei Freiburg-Zeiten, naja, aber wirklich ernsthaft jetzt, es ist auch immer bei Freiburg-Zeiten immer ganz gut gewesen, wenn da sehr schwache Mannschaften aufsteigen. Vermeintlich sage ich jetzt mal, schwache Mannschaften aufsteigen, weil für uns bedeutet das immer, das sind ein paar schlechtere als wir. Und genauso denke ich nächste Saison, muss ich ehrlicherweise sagen, auch noch. Also das ist wirklich noch tief drinne, dass man sieht, ah, da steigt so eine Mannschaft auf, geil. Dann haben wir schon mal vielleicht ein paar Plätze drüber sicher. Und so sollte vielleicht Schalke auch denken. Aber ich meine, klar, es ist jetzt nicht die Creme de la Creme, die da aufsteigt. Es gibt einige Mannschaften in der zweiten Liga, die wir da gerne oben sehen würden. Aber was ich noch fragen wollte jetzt von euch, Pauli und Heidenheim runter, wie geht's euch damit? Vermisst ihr die oder?
Keinerlei Emotionen. Komischerweise, also für Heidenheim sowieso nicht, aber ich irgendwie dieser Kult um St. Pauli, Irgendwie hat mich das nie so richtig gepackt. Ich weiß auch nicht warum. Also wenn mich jetzt, wir hatten doch hier mal das Spiel gespielt, erinnert ihr euch, wenn ihr in einer Stadt leben würdet und ihr müsstet euch entscheiden, von welchem Verein wärt ihr Fan?
Ja, ja.
In Hamburg wäre es für mich eindeutig der HSV. Eindeutig. Irgendwie, ich kann mit Pauli nichts anfangen.
Ich gehe da ein bisschen mit Walle mit. Nicht aus der Tatsache, dass ich mit denen nichts anfangen kann, aber ich bin Fan von schnellem, attraktivem Fußball und Heidenheim und Pauli spielen gar keinen attraktiven Fußball. Das heißt, für die Bundesliga ist es kein sportlicher Verlust. Klar, die Aura, die Frank Schmidt da hat und nette Konferenz und alles drum und dran und das Bavü-Herz klopft da natürlich ein bisschen mit, aber ist jetzt natürlich nicht so, sorry, weil aber wir haben ja jetzt keine zwei Mannschaften gewonnen, die schnell attraktive Fußball spielen. Also, das wird ja ein Grottenkick für den nächsten eingetauscht.
Ja, aber du hast dafür ein 64.000 Stadion dazu gewonnen und einen der größten Fußballvereine der Welt.
Das auf jeden Fall, wie gesagt, mich freut es auch für die Region. Was ich bei Elversberg natürlich anmerkere, ist, dass ich, also dass niemand eine Chance hat auf ein Auswärtsticket, weil da fahren 80 Menschen mit.
Ja. Ist die Frage, ob man das will, ne? Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde, ich habe jetzt, muss ich sagen, gerade zum Ende schon auch irgendwie von den dreien, die noch unten im Abstiegskampf waren, echt gehofft, dass es Heidenheim packt. Einfach diese Redemption-Arc-Story, die Arbeit, die Frank Schmidt macht. Und man muss wirklich sagen, auch gerade in den letzten Jahren, wenn man es sich mal anschaut, wer da aufgestiegen ist, da hat es eigentlich, wenn man so ist, wenn man so will, nur Union Berlin geschafft, sich dauerhaft in der Bundesliga zu etablieren. Schalke direkt wieder abgestiegen. Ja, und Freiburg ihr? Freiburg auch. Ist auch noch eher eine Ausnahmegeschichte.
Aber Stuttgart ist ja nicht die Art und Stuttgart ist ja, glaube ich, nicht die Art von Verein, ja, die du meinst, oder glaub, Bremen.
Genau, ich meine nicht diese klassischen Bundesligisten.
Du meinst so richtige Zweitligisten, genau, die aufsteigen und sich etablieren, genau, in der zweiten
da,
Liga.
Also ich blicke jetzt eher auf Darmstadt 98, ich blicke auf Fortuna Düsseldorf, ich blicke auf Paderborn, die jetzt auch zweimal oben waren, und ich blicke jetzt eben auch auf Elversberg beziehungsweise eben auf Heidenheim, und da muss man jetzt eben in dem Sinne schon nochmal anrechnen, dass es Heidenheim da geschafft hat, sich 2-3 Saisons eigentlich schon ganz gut zu halten, in der ersten Saison noch in die Conference League zu kommen. Klar, die hatten auch irgendwie ganz gute Transferpolitik, auch eben mit dem angesprochenen Leo Cienza schon jemand, der da immer noch groß aufspielt und wahrscheinlich viel zu gut dafür war. Paul Wanner, Franz Kretzig rangeholt. Also immer wieder auch echt gute Transfers, Leihspieler gehabt. Aber das finde ich dann schon eine insgesamt ganz gute Erfolgsstory. Ich weiß, da stecken auch diverse Investoren aus der Ostalb dahinter. Aber nichtsdestotrotz hätte ich es, glaube ich, am Ende diesem ganzen Kosmos am meisten noch gegönnt, weil ich glaube auch, St. Pauli meiner Meinung nach auch ein bisschen überkultet, ist auch so irgendwie mehr Marke als Kult, und ich meine, Wolfsburg brauchen wir gar nicht drüber zu reden, also das wäre eigentlich mein Traumabstieg gewesen, die beiden in dem Fall, aber gerade auch am Ende hin, und das tut dann schon weh, und ich finde auch diese Saison Heidenheim mit Ehren Dingci, ehemaliger Freiburger, der bei uns überhaupt nicht eingeschlagen ist und dann wieder bei Heidenheim echt performen konnte, das hätte ich dem auch gegönnt, aber ja, es sollte wohl nicht so sein.
Ja, aber machen wir uns auch nichts vor, um das ganze Thema vielleicht Abstieg so ein bisschen abzuschließen. Auf 34 Spieltage betrachtet hätte es keiner von den dreien einen anderen verdient gehabt, in der Liga zu bleiben.
Nee.
Also wirklich, weil das waren halt wirklich die eindeutig drei schlechtesten Mannschaften, die wir diese Saison hatten. Köln hatte nämlich, steckt da unten drin, hatte aber eigentlich einen ziemlich guten Saisonstart. Genauso der HSV, die da unten drin stecken, eigentlich einen ziemlich guten Saisonstart hatten. Bremen, irgendwie haben sie sich hingemausert, die Punkte zusammenzusammeln, ebenso wie Gladbach. Bei Union hatte man irgendwie nie das Gefühl, dass sie so richtig im Abstiegskampf stecken. Also es ist schon so ganz klar zu identifizieren. Wolfsburg, Heidenheim, Pauli, das waren die drei schlechtesten Mannschaften dieses Jahr.
Ja.
Und deshalb stehen die da unten da auch völlig zurecht.
Richtig.
Ganz kurzes, ein Amuse-Gueule, ein Gruß aus der Küche, etwas, ein Schmankerl sozusagen. Unfassbar spannend war ja der Kampf um den Relegationsplatz, Klassenerhalt bzw. direkten Abstieg in der zweiten Liga, wo der 17., 16. oder 15., namentlich Düsseldorf, Fürth und Braunschweig, alle 37 Punkte haben und nur so tabellarisch gelandet sind wegen den Torverhältnissen minus 20, minus 19, minus 18. Und da, also wie sehr beißt du dir da in den Arsch, dass du irgendwo ein Gegentor zu viel bekommen hast?
Ja, absolut. Ich glaube, als Fan würde ich durchdrehen, und es gab eine kleine Reportage aus Düsseldorf, wo der eine gesagt hat, meine Tochter heißt mit zweitem Namen Fortuna, das muss ich mir jetzt auch überlegen, wann ich das ändere. aber ja, klar, also ich sehe den Punkt absolut. Ich finde diese Torregelung manchmal auch grotesk. Also wirklich, du kannst einen schlechten Tag haben, wo du dir 5 gefangen hast, und dann bessere Tage, wo du dir halt maximal 2 fängst. Es ist manchmal schon sehr, aber der Fußballgott ist nicht immer fair, der Fußballgott ist manchmal auch ein bisschen hart, und so ist halt Fußball, Punkt.
Aber irgendwie hast du da eine geile Frage gestellt in der Tante Käthe, als das Spiel Wolfsburg gegen Pauli lief. Hast du mich irgendwann so gefragt, kann es irgendeine Konstellation geben, dass es Elfmeterschießen gibt? Und das ist eigentlich ein total geiler Gedanke. Warum gibt es bei Punktegleichheit irgendwie nicht so ein Entscheidungsspiel oder mach wenigstens direkter Vergleich? Weil, Hannes, ich bin bei dir. Tordifferenz finde ich irgendwie auch affig.
Ja, nee, es ist ein bisschen so unfair, weil wie du sagst, wenn du dir gegen die Bayern 8 Buden fängst und der andere halt nur 2, weil Bayern gerade einen schlechten Tag hat, hast du gleich mit -6 Differenz. Ich finde, im Falle von entscheidenden Punkten, also jetzt ganz ehrlich, ob der 13. oder der 14., also ob die beiden switchen, das ist egal, aber im Falle von einem Abstieg wäre so ein Extraspiel wäre schon ganz geil oder so ein Elfmeterschießen, das wäre schon witzig, aber ja, gibt's leider nicht.
Absolut. Fände ich auch irgendwie besser. Wir haben da schon drüber gesprochen. Das ist irgendwie alles ein bisschen unklar. Was ich noch sagen möchte, die Fortuna Düsseldorf. Kleine Quizfrage an euch. Wann war die das letzte Mal in der dritten Liga?
Keine Ahnung.
Wahrscheinlich noch nie. Doch, ich sag Anfang des Jahrhunderts, also so 2002, 2003.
Fortuna Düsseldorf ist 2008, 2009 aufgestiegen. Und das war praktisch die erste Drittligasaison, die es gab. Das heißt, es war das letzte Mal, wo sie praktisch nicht zweit- oder erstklassig gespielt haben, war 2008, 2009. Und das ist schon, das muss man schon nochmal sagen, gerade weil wir auch diese Saison so eine ganz kleine Düsseldorf-Verbindung hatten, mit Klaus Allofs hier auch, uns eine Autogrammkarte geschenkt hat. Also wir natürlich.
Alter, das hatte ich schon vergessen, sorry.
Ja, aber ich finde, das ist irgendwie so.
War richtig weit hergeholt.
Ich war auch im Pokal, war ich ja im Stadion und irgendwie, ich finde es schon relativ heftig für diesen Verein und der hat es schon echt schwierig mit Fans, mit der Stadt. Also das ist wirklich schwierig für diesen Verein, sich da irgendwie in dieser Stadt zu etablieren und ich glaube, ich weiß nicht, ob sie jetzt durchgereicht werden, ich hoffe es nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das ein herber Schlag ist für die Fortuna, die ja noch vor zwei Saisons auf dem dritten Platz stand in der zweiten Liga. Also das ist schon
recht. Ich kann dir sagen, in der dritten Liga kannst du relativ schnell unter die Räder kommen. Spreche aus Erfahrung als SSV Ulm-Verfolger.
Genau, also ich würde sagen, die Fortuna kann sich so ein bisschen ein Beispiel vielleicht nehmen an ihren Nachbarn, an ihren Bundeslandsnachbarn, nämlich Duisburg. Sind natürlich zwei andere Stadtrealitäten, aber der MSV ist ja auch in die, also von der dritten durchgereicht worden, dann sind sie jetzt wieder aufgestiegen, jetzt haben sie den Aufstieg verpasst, knapp. Aber so, man kann schon gucken, dass es nicht ganz so schlimm wird. Also das wäre so unser Tipp. Mhm. Aber ich glaube das auch nicht. Also Düsseldorf hat eine horrende Saison, ich schaue mir hier gerade die Zahlen an, also nicht mal Zweitliganiveau ist schon sehr hart, aber ich würde sagen, die rappeln sich auf und nächste Saison sind sie halt wieder in der zweiten und dann ist es wieder schön, wenn man einen Aufstieg feiern kann. Weil sonst hätten sie gar nichts zu feiern nächste Saison. Weißt?
Also zu hoffen ist es auf jeden Fall. Apropos Aufstieg und damit schließen wir das ganze Thema ab und kommen auch direkt zum 3KTVBH-Quiz. Herzliche Glückwünsche gehen noch nach Cottbus ins Stadion der Freundschaft. Wunderbar. Der Ostfußball ist weiter verstärkt in der zweiten Liga, dann nächstes Jahr mit Magdeburg, Dynamo und Cottbus. Drei Ostvereine. Weiß ich nicht, wann es das letzte Mal in der zweiten Liga gab. Also das ist schon mittlerweile eine relativ starke Präsenz. Aber
das hast du schon gesagt, ne? Dresden hast du schon gesagt.
Du hast, ja, genau. Dynamo. Magdeburg, Dynamo und
vor allem auch Cottbus. Mit
Rostock hätte ja auch noch packen können, aber haben leider verpasst.
Ja, vor allem auch mit dem ikonischen Pele Wollitz. Also das ist wirklich auch natürlich wirklich einer der ganz großen, sag ich mal, unterklassigen Trainer, den kennt man, den mag man, dem gönnt man das auch, dass er die Cottbusser nach langer Durstzeit wieder hochgebracht hat. Da freut es mich auch eben sehr. Wollte ich auch noch kurz sagen, dass auch für mich Energie Cottbus auch eigentlich noch, als ich geschaut habe damals angefangen habe, Fußball zu war das Bundesligist. Ne? Und dieser ikonische
für uns alle.
Diese ikonische Cottbusser Bundesligamannschaft mit Pipliza und Jula und so, das ist irgendwie immer noch jetzt die Frage, kannst du mir die Cottbusser Mannschaft von damals sagen? Also das finde ich schon auch echt immer sehr geil.
Ich kenne nur einen.
Ich kenne auch noch Pipliza, aber ganz ehrlich, Cottbus war die einzige Mannschaft in der ersten Saison von Luca Toni und Frank Ribéry, die gegen die Bayern 2-0 gewonnen hat. War das einzige Spiel in dieser ganzen Saison, wo Bayern kein Tor geschossen hat.
Stark. Schön, ich würde sagen, wir machen einen Strich drunter um die Themen dritte Liga, zweite Liga, Abstieg, Aufstieg und kommen zum 3KTVBH-Quiz, diese Woche präsentiert von niemand anderem als Liebe Kinder geht von 8. Ich habe euch etwas mitgebracht. Brian!
Das Quiz. Ja, liebe Kinder, gebt fein Acht. Ich habe euch etwas mitgebracht. Und zwar habe ich euch ein Quiz mitgebracht, das den Namen trägt VBH Jeopardy Nummer 3.
Nein. An sich Mini-Geldstrafe, wenn es gerade kein Joke ist, wegen Wallet nachmachen.
Ohne ja. Witz, das ist Urheberrechtsskandal.
Ich weiß, aber ich hab folgendes Anliegen oder ich habe folgenden Grund. Ich will auch mal nicht gewinnen. Also die letzten Male habe ich so gelitten und da dachte ich, ich kann jetzt nicht nochmal, also ich muss das jetzt einfach auch mal ausprobieren, weil vielleicht kriege ich ja dann auch irgendwie so ein bisschen einen Drive raus und ich wollte wissen, ob Walle auch so smart spielt wie Hannes. Deswegen mein Quiz, mein VBH Jeopardy ist aber nicht ganz, glaube ich, so gut gelungen wie von Walle. Wir werden sehen, ihr wisst die Spielregeln, es gibt 9 Fragen, 3 Kategorien, jeweils 3 Fragen mit 10, 20, 30 Punkten und ihr habt... So, ihr hattet jedes Mal 3 Fragenmöglichkeiten, oder? Wie war das noch, Walle?
Ja, und also nee, jeder kriegt 3 Fragen und Antwortmöglichkeiten gibt's nicht. Welche Kategorien gibt's denn? Wir 3 Kategorien, welche genau sind das denn?
Die stelle ich jetzt vor. Es gibt die Kategorie Kicktipp aktuell, die Kategorie Geschichten aus der Saison und die Kategorie Dann wird die rote Fahne wehen. Und ich mache jetzt einfach mal so, weil Hannes vor im Alphabet weiter bei A steht, darf Hannes anfangen.
Dann, ich bin gespannt auf Da wird die rote Fahne wehen, ob das ein Gruß an unsere Sozialistenfreunde ist. Aber ich nehm das mal für 20 Punkte.
Für 20 Punkte, dann ist das weg. Und zwar lautet die Frage, nenne alle Trainer des SC Freiburg seit 1990.
Das ist 20.
Ja.
Okay, ja, Christian Streich, Julian Schuster und damit bin ich mit meinem Latein am Ende.
Jetzt komm. Wie komm? Also
seit 1990. Hä? Vom SC Freiburg, seit 1990.
Das sind 5 Trainer.
Wie viel fehlen noch? Wie viel fehlen noch an der Zahl? 3, ne? Ah, scheiße.
Ja, es fehlen noch 3. Also
2 Namen hätte ich noch.
Nee, 5 Trainer sind es gewesen. 5.
Komm. Christian Streich, Julian Schuster. Doch, komm, irgendeiner fehlt mir doch noch. Ey, hattet ihr. Nee, doch, Robin Dutt hattet ihr den mal?
Robin Dutt, Nummer 3.
Ja. Ja. Ah, Chapeau, Hannes.
Sehr gut, ja. So ja. Muss das.
Doch, ihr hattet Markus Sorg.
Genial. Und jetzt kommt der letzte Trainer, der 16 Jahre beim Verein war. Über den wird auch häufiger immer noch gesprochen.
Hä, nicht Christian Streich, gab es noch einen?
Ja,
es gab noch
der einen. Praktisch die erste lange Trainerlegende, die den SC auch in die erste Liga gebracht hat und der im Strandkorb im Stadion saß. Jetzt helfe ich aber ganz schön nach hier, das ist ganz schön frech.
Ja, sorry, nee, da muss ich wirklich passen. I'm drawing a blank, bei 4 hört es bei mir auf.
Schade, also sehr gut.
Volker Finke,
richtig, wäre der 5. Trainer gewesen seit 1990. Aber Hannes, man muss dir lassen, du hast Markus Sorg genannt, das können viele auch nicht. Aber ich finde, im Rahmen des Podcasts haben wir ja über ihn schon viel gesprochen.
Leider, ja, du hast letzte Woche über ihn gesprochen und Robin Dutt habe ich vor Augen, keine Ahnung wie, aber du hast letzte Woche über nicht Markus Sorg gesprochen. Nicht schlecht.
Ja, ich muss sagen, Walle, zu dem Thema 20 Punkte, ich fand es gar nicht so leicht zu überlegen, okay, wie schwierig ist denn praktisch der Schwierigkeitsgrad? Auf jeden Fall darfst du jetzt die nächste Kategorie oder die nächste Frage auswählen.
Geschichten aus der Saison 20.
Geschichten aus der Saison 20. Ich fühle mich hier wie so ein Bingo-Meister. Welcher Trainer oder welche Trainer wurden in der abgelaufenen Bundesliga-Saison als erstes und welcher Trainer wurde als letztes in der Spielzeit entlassen?
Ja, als erstes hier Erik ten Hag.
Richtig.
Als letztes Steffen Baumgart.
Ja, nicht schlecht. Sehr gut. Also dann kriegst du
ist jetzt... Ist der Frankfurt-Trainer rausgeflogen nach abgelaufener Saison?
Ja, oder? Genau, der würde ich jetzt...
Nach abgelaufener
Saison. Der ist heute oder gestern entlassen worden, deswegen würde ich sagen, das zählt nicht in die Saison hinein. Und Steffen Baumgart war tatsächlich der Trainer, der als letztes entlassen wurde. So, Hannes, was willst du?
Es gibt... Ich muss aufholen, ich muss auf Risiko spielen. Ich mache Geschichten aus der Saison 30.
Das ist aber eine Frage, die ganz gut für dich sogar passt. Auf jeden Fall... habe ich hier, da geht es um das Jahrhundertspiel, Spiel des Jahres, Spiel des Jahrtausends, PSG gegen Bayern. Hat ja wohl jeder gesehen, ich glaube du auch, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube du hast es bestimmt auch gesehen und ich möchte jetzt von dir mindestens 6 Spieler von jedem Team, die in der Startaufstellung standen.
Okay, Manuel Neuer, Josip Stanisic, Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Konrad Leimer, Jo Kimmich, Olysee und Luis Diaz.
Okay, das ist jetzt 7 bei Bayern.
Auf der anderen Seite Dembélé, Kvaratskhelia, João Neves, Vitinha, Marquinhos und Pacho.
Ja, okay. War vielleicht ein bisschen zu einfach für dich. In dem Fall. Also, ihr seht, ich bin noch im Jeopardy-Lernmodus.
Das hätte selbst sogar ich hinbekommen.
Ja, ich habe ehrlich gesagt überlegt, ob das zu einfach ist. Aber ich war mir jetzt nicht sicher, ob ihr alle von PSG nennen könnt. Deswegen dachte ich, das wäre einmal eine Herausforderung. Walle, du kannst nachziehen.
Ich mache Geschichten aus der Saison 10.
Geschichten aus der Saison 10. Das ist immer hier Multitasking. Das ist natürlich eine einfachere Frage. Wer hat die zweitmeisten Torvorlagen in der abgelaufenen Bundesliga-Saison?
Das ist was, Brian? Die Anordnung macht gar keinen Sinn.
Ja, aber ich finde, wenn man sich als Podcaster schimpft, dann muss man auch ein paar Sachen basic knowledge.
Ich glaube, wenn du logisch denkst, sind es 3-4 Spieler, die sein können.
Ja, genau, aber welchen von den 3-4 nimmst du jetzt?
Wie viele Freischüsse hat Walle?
Ja, also, weil...
Gar keinen, oder?
Weil ich ja beim ersten Mal dran bin jetzt hier mit Jeopardy und ich ja noch ein bisschen lernen muss, darfst du einmal raten und der zweite muss dann sitzen. Ich kann dir auch einen Tipp geben, wenn du magst.
Nee, warte mal.
Also das Ding ist, ich hab's...
Ich sag, also der mit den meisten ist Olysee, oder?
Genau, das wäre eben zu einfach gewesen für 10 Punkte, meiner Meinung nach. So,
deshalb jetzt nehmen wir den zweitmeisten... Dann sein Pendant auf der anderen Seite, Luis Diaz.
Falsch, das ist leider falsch. Er war nicht bei den Bayern, auf jeden Fall.
Nicht bei den Bayern, ja, bist du denn die Swansins?
Ein Verteidiger sogar. Er hat auch so einen geilen Spitznamen, der Borussen-Becks.
Ich bin völlig blank.
Hannes, ja, bist du familiär?
Ich glaube, ich weiß es. Ja, ich glaube, ich würde es.
Ich weiß
es, ja.
Nicht.
Okay. Hannes?
Keine Ahnung.
Ich würde Rierson, oder?
Genau, Julian Rierson mit 15 Torvorlagen ist der zweitmeiste Assistgeber der Bundesliga-Saison. Tut mir leid, ich hatte gedacht, krass. Also wie gesagt, das ist, ich weiß auch nicht, ob ich selber gewusst hätte, aber Olysee wäre ein bisschen zu einfach gewesen, muss ich ehrlicherweise sagen. Okay, komm, Hannes,
wie viele Assists hat er?
15.
Das darf ich das parallel nachgoogeln, ob nicht ein anderer mehr hat.
Selbstverständlich darfst du
das schauen. Das schaue ich
nach. Tatsächlich hat Luis Diaz 14.
Ich würde gerne den Sack zumachen und ich mache Dreierkette VBH, Kicktipp, 30 Punkte.
30 Punkte? Schön, dass du das nimmst. Ja. Da freue ich mich, weil das ist eine Frage, da bin ich jetzt mal gespannt. Also Hannes hat 30 Punkte, Walle hat gerade 20 Punkte. Okay. Kicktipp aktuell, also natürlich könnt ihr euch denken, es geht um unsere schöne Kicktipp-Runde und es ist folgendermaßen. Netterweise stellt uns Kicktipp für jeden Spieler die individuelle Tipptabelle aus. Also wie die Bundesliga-Tabelle aussehen würde, wenn unsere Tipps tatsächlich die Ergebnisse gewesen wären. Und basierend darauf will ich jetzt von dir hören, wie bei dir in deinem Tippverhältnis die ersten 3 und die letzten 3 Platzierungen gewesen wären.
Sehr wahrscheinlich die ersten, relativ logisch, Bayern und Dortmund, also erster Bayern, zweiter, ja. Dortmund.
Reihenfolge ist auch nicht so wichtig.
Ich glaube, ich habe relativ viel auf RB Leipzig getippt.
Okay, ist leider falsch.
Also okay, aber dann kommt, machen wir noch fertig.
Nee, mach noch fertig.
Ich glaube von unten, ich habe relativ viel gegen Heidenheim. Ich weiß, ich tippe relativ oft gegen Union und ich glaube, ich habe auch viel gegen Hamburg wahrscheinlich getippt.
Nicht schlecht, also Hamburger SV ist tatsächlich bei dir der 17., der 16. ist der erste FC Köln und der erste FC St. Pauli ist bei dir mit weitem Abstand der letzte Platz.
Ah, Mist, okay. Und ja, okay, nee, wusste ich nicht. Scheibenglas.
Brian?
Ja.
Wenn man Kicker als Quelle nimmt, hat Luis Diaz 17 Assists.
Echt? Aber sind es die Scoring oder die
ja. Ja, Scoring kann ja nicht sein, der hat ja mehr als 2 Tore geschossen.
Oh, das tut mir leid, ich habe mich auf FODMOB berufen. Da hat er 14.
Na, guck an.
Hä, hat der 17 bei Kicker und 14 bei FODMOB?
Ja.
Okay, ist ja wild.
Okay, aber dann kriegt, ich würde sagen,
Olise hat bei Kicker 22.
Da hat er 19 bei mir in FODMOB. Okay, wild.
Okay, dann ist die Datenlage schwierig. Aber du hast ja
22 kann nicht sein, weil sonst hätte er den Rekord gebrochen und es stand nirgendwo, dass er den Rekord gebrochen hat.
Okay, wild.
Und ich finde, Brian hat ja das ganze Quiz mit FODMOB bestellt, dann bleibt das schon die Datengrundlage. So, ich muss jetzt gewinnen. Ich will gewinnen und zwar nämlich Kicktipp 20.
Kicktipp 20. Da ist es, ich bin mal gespannt, nenne mir unsere ersten 3 Platzierten.
Timo, Franzi, es ist nicht mehr Sheriff.
Nicht nachschauen,
Scheiße.
Ne? Wir haben oft über ihn gesprochen.
Fuck. Muss El Coppo?
Leider nein. Es ist Schürrle. Ah. Schürrle 7-9.
Nur ganz kurz. Congrats. Nur ganz kurz, weil ich habe gerade nachgeschaut, auf One Football ist auch Olysee erster und zweiter Rierson mit 15.
Ach, verrückt. Okay.
Dann schreiben wir mal einen erbosten Brief an den Olympia-Verlag. Ja, dann ganz liebe Glückwünsche, Hannes, dir zum Sieg. Brian, wie es Hannes auch die letzten Wochen gewünscht hat, ganz schnell von dir noch im Schnelldurchlauf die anderen 3 Fragen.
Genau, die anderen Fragen. 10 Punkte kippt hier aktuell. Wie viele Kicktipp-Runden hätten wir bereits gespielt? Also insgesamt, das wären 4 Runden gewesen. 5,
unsere 7. glaube ich. 5?
Nee, 4. 4 Kicktipp-Runden. Wenn man die
WM nur mitzieht. Bundesliga? Nur Bundesliga?
Nee, auch wenn man die EM mit reinzieht, haben wir 4 gespielt.
Oh, cool.
Dann hätte ich noch beim SCF, wer ist der Rekordschütze, Sportclub Freiburg für 10 Punkte und da habe ich ja jeweils, wer die Frage bekommen hätte, 30 Punkte, Walle hätte mir eine Strophe des Partnerlieds singen müssen und Hannes hätte einen Ultrasong vervollständigen müssen, aber
das wäre stark gewesen.
Eine ganze Strophe vom Partnerlied?
Ja, das hättest du schon gewusst, oder?
Ja, aber wüsstest du oder nicht, Walle?
Nein, ich bin kein Badener.
Nee, ist aber schon schade, weißt du? Du bist so nah geboren am schönsten Fleck der Welt.
Und
du
bist
ja nicht Baden, weit weg davon entfernt. Ja.
Also, Jungs, es hat
auf
mir...
Auf der Schwäbischer Eisenbahn gibt's gar genau, viele Haltstationen. Sturk, Rulm und Biberach. Mecker bei Raturlesbach.
Es wurde uns ja erspart. Auf jeden Fall hat's mega Spaß gebracht. Tut mir leid, Walle, dass ich hier Ideenklau betrieben habe. Aber ich finde dieses Format tatsächlich irgendwie eigentlich ganz cool, weil man einfach verschiedene Themen reinbringen kann und irgendwie so diese Kategorien-Sachen, da kann jeder so seinen eigenen Senf mit beitragen. Deswegen vielen Dank fürs Mitspielen und Glückwunsch an Hannes für den etwas knappen, aber doch verdienten Sieg.
Ungeschlagen bisher in Jeopardy,
noch so nebenbei. Ja, muss man mal auch sagen, ja.
Ja, Hannes, krass ungeschlagen. Ja. Also Hannes, vielleicht musst du nächste Woche nochmal Jeopardy mitbringen. Ist auf jeden Fall ein geiles Format. Ist auf jeden Fall ein sehr geiles Format. Danke dir, Brian. Hat wirklich Spaß gemacht. Vielleicht kann man daraus ja mal irgendwie was Größeres etablieren. Es dauert nur immer sehr lange. Deshalb darfst du jetzt ganz schnell unseren Top 3 Platzierten bei Kicktipp aktuell der Saison 25-26 herzlichst im Namen von uns dreien gratulieren.
Genau, also ganz kurz Schnelldurchlauf. Tagessiegerin wurde Kiosk für alle. Auch übrigens die Frau, die am meisten Tagessiege hatte im ganzen, oder Spieltagssiege im ganzen Game. Deswegen liebe Grüße an Lilly hier nach Berlin. Bei uns dreien, muss ich sagen, hat Walle die Wette verloren, ist nämlich 10 Punkte hinter Walle, Hannes genannt, gelandet. Wir wissen, was das bedeutet, ein freier Döner für Hannes und ich bin vor euch sogar auf Platz 13 noch eins vorgerückt und dann kommen wir zum Treppchen, sage ich jetzt mal. Das ist auf Platz 3 Schürrle 7-9 mit 450 Punkten, auf Platz 2 Timo mit 456 Punkten, auf Platz 2 und auf Platz 1 Franzi mit 458 Punkten und da muss ich schon mal sagen, Applaus dafür, für diese Leistung. Jedes Mal bei den Tippspielen auch sehr, sehr gut immer gewesen, letzte Saison Zweiter gewesen, diese Saison wohlverdient erster Platz, hat sich am Ende noch an Sheriff und an allen anderen vorbeigeschmuggelt. Viele Grüße nach Leipzig, meinen ganz herzlichen Glückwunsch.
Chateau, sag ich dir nur, ne? Ja. Nee, herzlichen Glückwunsch, ganz, ganz stark. 2 Punkte Vorsprung, es war noch ein knappes Ding gegen Timo am Ende. Die Preise, die werden wir zu euch nach Hause schicken, irgendwie kriegen wir eure Adressen raus und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr eure ertippten Preise einmal auf Insta postet und uns dabei vertaggt. Das wäre eine schöne Sache. Dann machen wir ein rundes Ding. An dieser Stelle, wenn wir gerade eh schon bei Kicktipp sind, den Hinweis an euch alle da draußen, die es noch nicht mitbekommen haben. Seit heute läuft unsere Kicktipp-Runde für die WM. Die Dreierkette VBH WM-Kicktipp-Runde ist wieder am Start. Wir haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und werden auch da große Preise und ewigen Ruhm auf euch warten lassen. Meldet euch auf jeden Fall an. Ganz wichtiger Hinweis, tippt auch hier die Bonusrunde. Es gibt auch beim WM-Tippspiel eine Bonusrunde, das müsst ihr auf jeden Fall machen. Wir haben nicht weniger vor, als die größte Kicktipp-Runde der Welt zu etablieren. Ich glaube, wir haben jetzt innerhalb von wenigen Stunden schon so irgendwas zwischen 20 und 30 Leute zusammengesammelt. Also es geht ratzfatz. Meldet euch an, das wird eine lustige Nummer. Es sind ja nur 104 Spiele zu tippen.
Es ist auch kostenlos, muss man sagen, ne? Kostet nichts.
Ich hätte mal richtig Bock auf Top 10. Ich bin seit unserer ersten Bundesliga-Runde nicht mehr unter die Top 10 gekommen. Und so langsam nervt es mich, wie schlecht ich beim Tippen bin.
Ja, es tut weh. Es tut wirklich weh. Ich verstehe das, Hannes. Aber den Döner, den zahle ich dir sehr gern. Ich zahle ihn dir sehr gerne Mittwoch. Wir schauen bestimmt zusammen Freiburg. Und dann würde ich sagen, dann ja, direkt der Döner auf mich.
Maschalärchen.
Sehr gut.
Sehr schön. Na gut, ihr Lieben, wir wollten ganz kurz auf die europäischen Plätze in der ersten Liga schauen. Und zwar muss man da einerseits dem SC Freiburg gratulieren, die sich warm geschossen haben für Mittwoch. Und unabhängig des Ergebnisses von Mittwochabend sich auf jeden Fall für einen europäischen Wettbewerb qualifiziert haben für die Conference League, indem sie die Dosen 4-1 abgeschossen haben. Brian, wie wichtig war das auch für dein Gemüt, dass man den Sieg noch eingefahren hat?
Absolut. Also wir hätten ja, glaube ich, auch so oder so den Platz gewonnen, weil Augsburg und Frankfurt nicht gut gespielt haben. Das heißt also, so haben wir es auch nochmal zurecht verdient. Das hat mich sehr gefreut. Und ja, also ich meine, 4-1 gegen Leipzig zu gewinnen, das ist schon, hat ein hohes Level an hohem Gefühl für mich bereitgestellt, ja. Ich weiß nicht, ob man sowas sagt. Also das war wirklich ganz, ganz schlechtes Deutsch. Aber
ja, aber ist okay. Wir wissen, glaube ich, alle, was du damit meintest. Also ich kann es vor allem nachvollziehen, weil parallel euer Gegner von Mittwoch ja mal kurz Liverpool an die Wand gespielt hat.
Ja.
Und dementsprechend auch mit 4 Toren sich warm geschossen hat fürs Finale. Wie ist denn dein Gefühl jetzt so auf Mittwoch? Ist es einfach nur pure Vorfreude, weil du dir denkst, ganz ehrlich, auch ein zweiter Platz ist wie ein erster Platz in dem Fall? Oder ist es schon so, eieiei, Villa ist schon ganz schön gut drauf?
Ja, also wenn man jetzt wirklich mal jetzt neutral drauf schaut, sehe ich sehr wenige Szenarien, wo wir das Spiel gewinnen können. Das ist, glaube ich, da ist man, ja, da muss man, so ehrlich muss man sein. Da kann man den Mannschaftsetat anschauen, man kann sich die Spiele auf dem Papier anschauen, man kann sich schauen, wo die in der Premier League stehen, in der stärksten Liga der Welt oder wie sie jetzt auch eben gegen Teams wie Liverpool spielen. Aber der Fußball, man geht ja zum Fußball, weil man nicht weiß, wie es ausgeht, ne? Und deswegen werde ich auch so ins Spiel gehen. Mal sehen.
Die ganz wichtige Frage, die wir uns stellen, ist natürlich, wo schaust du das Spiel?
Ich werde das Spiel tatsächlich in der Fanmeile in Freiburg schauen, weil es ist mir ganz wichtig, auch in der Stadt zu sein. Und zusammen mit El Coppo und einigen anderen werden wir, denke ich, da die Stadt unsicher machen und mal sehen, was für uns Freiburger dabei rausspringt.
Schöne Sache, sehr, sehr schöne Sache. Ebenso, also die drei Champions-Ligisten standen ja schon fest mit Leipzig, Bayern und Dortmund. Dazu kam jetzt noch der VfB Stuttgart, worum ich ganz glücklich bin, dass es eben nicht Hoffenheim gemacht hat. Und dann sagen, Stuttgart hat sich jetzt nicht wirklich mit Ruhm bekleckert mit einem 2-2 gegen Frankfurt, aber Hoffenheim hat sich eben noch blöder angestellt, indem man 4-0 bei Gladbach verliert, für die es gefühlt seit einem halben Jahr um nichts mehr geht. Da muss ich schon ein bisschen so die Frage in den Raum stellen, was war da denn los?
Selber schuld. Also ich finde, die haben ja wirklich zwischendurch in der Saison extrem attraktiven Fußball gespielt, auch schnellen Fußball. Ich glaube, die haben so ein bisschen einen Dämpfer bekommen, als sie gegen die Bayern 5-1 oder 5-0 verloren haben, weiß ich gar nicht mehr. Das war so ein bisschen für Hoffenheim das Zeichen, so hey, ihr seid gut, aber übertreibt's mal nicht. Aber wenn man dann kurz vor knapp diese Chance mit einem 4-0 gegen Gladbach verspielt, ist man selber schuld. Und es war auch keine Champions-League-reife Vorstellung. Dementsprechend, Stuttgart hat auch keine Champions-League-reife Vorstellung geliefert, aber dadurch, dass sie wieder im DFB-Pokalfinale stehen, dadurch, dass sie sich im Laufe der Saison besser bewiesen haben und ein cooles Projekt haben mit Hoeneß nach wie vor vorne dran verdient. Und ich glaube auch, hoffen wir dieses Mal, würdigere Vertretung der Bundesliga in der Champions League.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch über 34 Spieltage hat sich Stuttgart irgendwie mehr verspielt als Hoffenheim.
Also wirklich.
Vielleicht ist das aber auch sehr subjektive Wahrnehmung.
Naja, man muss schon sagen, im Rückspiel, also jetzt im Spiel gegen Hoffenheim, wenn man sich auch nochmal die Stats anschaut, es war auch natürlich ein bisschen bitter, dass Tim Lemperle einer der dümmsten gelb-roten Karten der Geschichte der Bundesliga bekommt. Also ich glaube, das ist natürlich bitter, wenn du aus der zweiten Hälfte reinkommst, die haben ja wahrscheinlich eine Wahnsinns-Halbzeitsansprache gemacht. Ah, wir gehen jetzt da raus, wir holen das noch, Champions League, Leute. Und dann Tim Lemperle macht gelb-rote Karte nach 3 Sekunden. Und ich glaube, dass, also ganz ehrlich, ich glaube, das hat dann den Hals gebrochen am Ende. Vielleicht geht das Spiel dann nochmal anders aus, haben auch mehr Expected Goals, mehr Schüsse und so weiter. Deswegen, also ich finde, ich glaube, es ist ein bisschen in dem Ergebnis etwas zu hoch. Aber natürlich stellen sie sich auch einfach ein bisschen doof an. Ich muss ehrlich sagen, traurig bin ich jetzt auch nicht drum. Und ich freue mich tatsächlich für Stuttgart, dass diese positive Entwicklung, die seit der Ankunft von Hoeneß da ist, weitergeführt wird. Das muss man einfach mal sagen. Die machen da tatsächlich leider manchmal, im Großen und Ganzen freue ich mich, aber leider manchmal auch einen sehr, sehr guten Job.
Ja, das ist ja das, was ich hier schon lange sage. Es macht auch einfach unfassbar viel Spaß, Stuttgart zuzuschauen. Ich finde, die spielen einen total attraktiven Fußball. Ich beneide gerade jeden Stuttgart-Fan darum, Stuttgart-Fan zu sein, weil es unglaublich viel Spaß macht, das Spiel an, also die Spiele von denen anzuschauen. Deshalb gönne ich ihnen das, dass sie auch hoffentlich große Gegner in der nächsten Champions League-Saison haben werden. So. Wie ihr alle wisst, sprechen wir hier bei Dreierkette VBH leidenschaftlich gern über Trainerkarusselle. Das ist ja eigentlich mit eins, neben dem VAR, mit eins der größten Themen, die wir hier immer wieder gut und gerne leidenschaftlich begleiten. Und kaum ist die Saison vorbei, ist das Trainerkarussell aber sowas von heiß gelaufen. Also ich fand schon krass, dass in der Formel 1 sagt man immer Silly Season. In der Sommerpause, wo es quasi darum geht, welcher Fahrer für nächstes Jahr für welchen Rennstall. Die Silly Season auf den Trainerposten hat aber sowas von ultra früh eingesetzt dieses Jahr. Nicht mal die WM haben die Vereine abgewartet. Und zwar gibt es 2 Verkündungen. Einmal wird Xabi Alonso Cheftrainer von Chelsea. Mourinho kehrt zurück nach Madrid, darf den Saustall übernehmen.
Ist das schon safe?
Und wir haben es vorhin schon angesprochen. Ja.
Ach, so gut wie.
Also krass. Laut Fabrizio Romano.
Ja. Also da brennt nichts mehr an, das würde mich sehr wundern.
Der Vollständigkeit halber, weil damit meine Aufzählung vollständig ist, mein lieber Hannes. Alberto Riera oder wie er hieß, verabschiedet sich aus Frankfurt. Das größte Trainermissverständnis der Bundesliga-Geschichte ist Geschichte. So, Hannes, was willst du sagen?
Ich wollte sagen, Benfica, der aktuelle Arbeitgeber von José Mourinho, hat ja den neuen Coach schon vorgestellt. Dementsprechend, Mourinho ist weg und seine einzige Station ist eben plausibel an der Stelle Real Madrid. Brutal. Wo ich sagen muss, ganz kurz zu den 3 Trainern. Also Nummer 1, das hast du ja schon auch im Chat geschrieben, Ribera, darüber wundert sich niemand. Er hat auch einen legendären Satz am Ende seines Abschieds gepackt. Ihm tut's leid, dass die Leute nur 20% von ihm bekommen haben. Einfach authentisch geblieben. Dann brutal. Xabi Alonso und Chelsea. Wir haben ja das ein bisschen geliebäugelt mit vielleicht Liverpool, weil Xabi Alonso da eine Vergangenheit als Spieler hat. Jetzt ist es Chelsea geworden. Die haben wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie tief in die Tasche greifen müssen, aber hat sich kein Skorpion befunden, der sie gepiekst hat. Ich glaube, wir stehen tatsächlich vor einer sehr interessanten Zeit mit Chelsea, weil sie sind eine Mannschaft mit Geld und jetzt kommt vielleicht System. Und wenn die 2 aufeinandertreffen, ist es meistens erfolgsversprechend und das wird wahrscheinlich auch so sein. Vielleicht nicht gleich in der ersten Saison, vielleicht muss sich Xabi Alonso als Trainer an die Premier League gewöhnen. Aber ich denke, dass es in 2 Spielzeiten dann doch relativ gut sein wird, weil Chelsea hat extrem gute Spiele. Und Mourinho, da müsst ihr mir sagen, was ihr dazu denkt. Ich finde, Real Madrid hat damals, als sie Ancelotti zurückgeholt haben, der mit Everton auf dem 10. Platz der Premier League stand, und jetzt mit Mourinho, der nur in die Europa League mit Benfica gekommen ist, zeigen sie irgendwie, du musst keine Merits bringen, um bei uns Trainer zu sein. Weißt du? So,
ja.
Ich finde, dass der Trainerposten bei Real Madrid ist nicht mehr so eine Ehre oder eine Würdigung deines Jobs, sondern im Sinne von, hey, wir brauchen einfach irgendjemand, der sich hier um den Bums kümmert. Kannst du das mal übernehmen? Das finde ich ein bisschen schade, weil Real Madrid ist ja schon in der Clubgeschichte der größte Verein der Welt. Aber ich bin gespannt. Sind wir natürlich alle. Was sind eure Takes dazu?
Ja, aber gut, da stelle ich mal direkt die Gegenfrage. War Zinedine Zidane der große Taktiker und das große Trainergenie, das irgendwie hochdekorierte Erfolge hatte und dadurch dann sich den Platz verdient hat?
Nee, aber er war Co-Trainer, er war jahrelang Co-Trainer, zuerst jahrelang Jugendtrainer, dann Co-Trainer und auch Co-Trainer von der historischen Decima, also vom 10. Champions League-Titel. Und er ist ein historischer Spieler gewesen. Also ich verstehe diese Verpflichtung mehr als, wie gesagt, Ancelotti, der bei Everton 10. war.
Ja, genau, aber du darfst ja nicht die eine Everton-Saison als Referenz nehmen. Genauso darfst du jetzt nicht die eine Benfica-Saison als Referenz nehmen beim Mourinho. Ich glaube, dass das eine sehr ähnliche Trainerverpflichtung ist. Mit dem einen Unterschied, dass sie charakterlich gänzlich unterschiedlich sind. Aber vom Kerngedanken her ist es, glaube ich, so ein bisschen, sie holen sich einen Trainer in den Laden, der den Hühnerstall irgendwie zusammenhält. Weil sie gerade merken, okay, irgendwie macht hier jeder, was er will. Die Spieler prügeln sich in der Kabine. Scheinbar interessiert sich auch niemand dafür, was der Trainer sagt. Nicht mal ein Xabi Alonso konnte sich scheinbar durchsetzen in dieser Mannschaft. Dann holen wir mal einen her, vor dem die wirklich Angst haben. Also machen wir uns nichts vor. José Mourinho ist doch der Quäligste der internationalen Bühne, oder?
Ja, komplett. Also der Typ hat, heutzutage würden die coolen Jungs und Noah Aura sagen.
Naja, also ich finde eben, Mourinho hat ein bisschen Aura-Loss gehabt in den letzten Jahren. Ich muss ehrlich sagen, als neutraler Fan freue ich mich natürlich riesig darüber, dass Mourinho übernimmt, weil das bedeutet Unterhaltung. Das bedeutet nur Unterhaltung erstmal. Für mich Unterhaltung. Das ist wie wenn Edin Terzic übernehmen würde. Das ist für mich Unterhaltung und ich glaube, ich habe es jetzt schon nochmal gesagt, dass es für mich Unterhaltung ist. Weil mehr kann ich gar nicht sagen. Nein. Aber Madrid ist ja schon ein sehr merkwürdiger Verein und ich weiß nicht, ob es gut ist. Ich kann mir auch vorstellen, ich habe es ja schon gesagt, dass es weiter runtergeht in die europäische Mittelklassigkeit. Ich weiß nicht, ob ihr den Take schon mal von mir gehört habt, aber der ist auch in meinem Sprachrepertoire immer wieder vorhanden. Und ich wende den einfach mal auf Clubs an, von denen ich glaube, dass sie schlecht sind. Ich glaube, es kann, wie du gesagt hast, durchaus sein, dass es hilfreich ist, so eine Art Hausmeister, so eine Art, ich sag mal, so ein jemand mit Aura, mit ein bisschen Macht da reinzubringen, der das irgendwie mal in sag ich mal, in richtige, ruhige Bahn wieder fährt. Aber ich glaube halt doch, dass es auch ein paar personelle Entscheidungen in der Mannschaft braucht, dass Real Madrid auch diese Transformation wieder zurück zu einem richtig, richtig, richtig guten Top-Team vollbringen kann. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob es ausreicht, nur José Mourinho wieder zurückzuholen. Aber ich freue mich natürlich mega drauf, die nächste Saison mit ihm. Also da wird es einige geile Statements geben und ich kann mir vorstellen, dass es auch passt irgendwo.
Es ist ja schon auch irgendwie ein Stück weit lustig, weil wir, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche, Hannes, hattest du ja auch schon die Frage gestellt, ob man Mourinho das Ganze wieder in den Griff bekommen kann. Und ich glaube, wir waren uns alle drei so ein Stück weit einig, dass da drastische personelle Veränderungen, wie Brian es gerade schon gesagt hat, bei den Spielern getroffen werden müssen. Und ich habe das Gefühl, dass Real jetzt gerade sich so denkt, okay, jetzt probieren wir erstmal den einfacheren Weg und holen halt hier einen neuen Trainer her und versuchen irgendwie mit harter Hand den Laden zu führen. Ich bin jetzt nicht bei Brian, um zu sagen, dass sie in die europäische Mittelmäßigkeit abrutschen, aber ich glaube, das ist keine nachhaltige Lösung und ich glaube auch nicht, dass Mourinho die komplette nächste Saison auf der Trainerbank von Real Madrid verbringen wird, sondern ich glaube, da wird es richtig krachen. Also ich glaube, ich kann mir richtig vorstellen, dass ein Kylian Mbappé auch nicht die komplette nächste Saison bei Real Madrid verbringen wird oder ein Vini Junior, aber irgendeiner muss gehen und ich glaube, da wird es richtig krachen zwischen Trainerbank und Spieler.
Die erhoffen sich wahrscheinlich so ein bisschen einen PSG-After-Mbappé-Effekt. Weißt, also Real Madrid hat ja auch, da reden wir relativ selten drüber, Real Madrid hat ja auch fast unbegrenzte finanzielle Möglichkeiten, dadurch, dass sich Vereine in der spanischen Liga auch verschulden können, bis es geht nicht mehr. Und jetzt brauchen sie halt einen Plan. Der Plan war mit Ancelotti beim ersten Mal, hey, Ball auf Cristiano Ronaldo, er macht ihn rein. Und beim zweiten Mal war es halt so, hey, guckt mal, dass Bellingham, Vini Junior und Kroos gut triangulieren. Und jetzt bin ich halt gespannt, was es wird. Unterhaltung verspricht es auf jeden Fall. Hansi Flick gegen Mourinho im Klassiko. Wer hätte mal gedacht, dass es so kommt? hätte ich nie gedacht. Mourinho gegen Edin Terzic, der muss sich gegen die deutsche Taktikmeister beweisen. Es wird auf jeden Fall eine interessante Saison für ihn. Edin.
Aber ich muss sagen, vielleicht sollten sie mal Nico Schlotterbeck verpflichten, weil das ist natürlich jemand auf Weltklasse-Niveau, der da schon nochmal vielleicht helfen kann auch. Also das ist mein Favorite.
Ja, absolut. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe auch nichts dagegen, wenn Real Madrid mal ein bisschen schwächer ist, weil auf europäischem Niveau sind sie immer ein Gegner, der die Bayern stören kann. Und wir haben jetzt gar nicht über die Bayern gesprochen, was ich auch okay finde, weil die Meisterschaft steht schon seit Februar fest. Wenn wir nächstes Jahr die Champions League holen wollen, was ja wirklich unser Nordstern ist, dann hilft es brutal, wenn Real Madrid nicht gut in Form ist.
Ich wollte noch eine Sache sagen, weil wir jetzt gerade über Mourinho gesprochen haben, über Xabi Alonso. Und ich muss sagen, ich war sehr traurig, als ich es gelesen habe, weil ich wirklich sehr gehofft habe, dass er bei Liverpool einen neuen Stint wagt. Einfach auch mit Florian Wirtz zusammen. Hätte ich da mehr gesehen. Eine interessante Beobachtung, die ich auf Social Media gesehen habe, ist ja, dass er als Manager und nicht als Head Coach vorgestellt wurde. Im Gegensatz zu Rossignol und dem Maresca. Also das heißt, es impliziert zumindest, dass er irgendwie ein bisschen mehr Bewegungsraum hat mit den Spielern. Und das war ja der Vorwurf, den Rossignol auch immer dem praktisch dem Manager-Board gemacht hat, also dem verantwortlichen Board. Und ich glaube, das könnte eventuell auch ein Punkt sein oder ein Faktor sein, der dazu führt, dass er vielleicht erfolgreicher ist als seine Vorgänger. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Chelsea eigentlich mit der Vision, mit der sie gerade spielen, und das ist ja im Prinzip ein reiner Investment-Club, also es geht ja darum, irgendwelche Assets zu steigern oder nicht, so wie die Spieler kaufen, eigentlich nicht erfolgreich sein kann. Auch leider nicht mit Xabi Alonso. Deswegen, ich hoffe für ihn, dass er natürlich da irgendwie ein bisschen Redemption-Arc machen kann, vielleicht auch. Aber befürchte, langfristig ist es nicht erfolgreich, solange jemand wie Todd Boehly da in der Macht ist.
Ist aber eigentlich spannend, dass du so denkst, weil ich muss sagen, ich bin da von der Argumentationslinie eher bei Hannes ein Stück weit, weil unbegrenzte finanzielle Möglichkeiten, also ich denke mir, Hannes hat schon absolut recht, wenn er sagt, sie werden Alonso jetzt kein Tagelohn irgendwie hingelegt haben. Ich glaube, der wird an sich ein relativ gutes Gehalt da bekommen. Ich glaube, sie werden ihm auch relativ viel Transfergeld in Aussicht gestellt haben, um da mit freier Hand zu verfügen und mit relativ nach seinem Gusto die Mannschaft umzustellen. Also schauen wir mal, ist jetzt ein bisschen was anderes, aber schaut euch mal die Mannschaft von FC Liverpool an, als Jürgen Klopp gekommen ist. Das hatte ja eigentlich nach 2 Jahren nichts mehr mit der Mannschaft zu tun. Der hat die auch komplett umgebaut und konnte ja da auch wild einkaufen, wie ein Wilder. Und ich glaube, wenn geballte Fußballkompetenz zusammen mit unbegrenzten finanziellen Möglichkeiten aufeinander trifft, so wie es Hannes vorher gesagt hat, dann ist da eigentlich relativ viel zu erwarten.
Das Problem ist, dass Chelsea ja nicht Fußball spielen will. Also zumindest die Verantwortlichen nicht. Die kaufen ja Spieler, damit sie an Wert gewinnen oder so. Also das ist ja der einzige, die wollen ja nicht gewinnen oder die wollen jetzt nicht irgendwie einen Titel holen, glaube ich, sondern die wollen praktisch, es ist rein Investment. Und das Problem war ja bei Maresca und auch bei Rossignol, dass die Spieler hatten und die haben bestimmte Spieler spielen lassen wollen und die durften sie nicht spielen lassen, weil das irgendwie, keine Ahnung, Marktwertprobleme hatte. Und wenn jetzt ein Xabi Alonso kommt und ein klares taktisches Profil hat, dann kann es nur funktionieren, wenn er wirklich, wirklich Bewegungsfreiraum hat. Und wenn er den nicht bekommt, dann funktioniert das nicht.
Aber ich glaube, den bekommt er. Weil wenn du schon auf Assets zu sprechen kommst, dann steigert sich der Wert dieser Assets mit Erfolg. Und Chelsea hat in den letzten Jahren nur schlecht gewirtschaftet. Kennt ihr euch an Mudryk erinnern?
Ja.
Ukrainischer Starspieler. Der Typ ist seit einem Jahr gesperrt wegen Doping, verdient immer noch 150.000 Pfund die Woche und trainiert mittlerweile mit der ukrainischen Sprintmannschaft ab und zu. Also der hat im Leben gewonnen, aber die Leute, die ihm einen 7-Jahres-Vertrag angeboten haben, die haben im Leben verloren. Das heißt, ich glaube, Chelsea wird von Xabi Alonso auch viel auf den Weg bekommen. Also ich denke tatsächlich, dass Xabi Alonso das nur übernommen hat mit dem Versprechen, dass er eben diese Freiheit haben wird, die andere nicht hatten, weil sonst hätten sie den nicht sichern können. Also da bin ich mir ganz sicher. Ich bin mir sicher, dass Xabi Alonso sehr attraktive Angebote hatte, weil alle haben gecheckt, dass er ein guter Coach ist mit System. Und ich denke, Chelsea musste A, wie Walle sagt, richtig tief in die Tasche greifen und B, ihm wurden Freiheiten gegeben, die nicht alle hatten.
Genau das glaube ich nämlich auch, Hannes, das wollte ich jetzt nämlich auch sagen. Ich traue Xabi Alonso zu, dass er smart genug ist, das als Bedingung zu stellen und sonst da nichts hingegangen wäre. Ich glaube nämlich nicht, dass er so einen Trümmerhaufen übernommen hätte mit irgendeinem Todd Boehly, der oben sitzt und ihm vorsagt, wie er zu spielen hat. Ich glaube, das hat er sich als Bedingung geben lassen, um nach London zu kommen. Weil sonst, wie Hannes sagt, dann wäre er halt nach Liverpool oder keine Ahnung was. Der hatte mit Sicherheit genug Angebote, weil es gibt gerade nicht so viele gute Trainer freie Trainer auf dem Trainermarkt. Siehe, Mourinho geht zu Real. Und, also weil es ja wohl keine Alternativen mehr gibt.
Und Union Berlin ist schon interessiert am Trainer vom FC Thun. Das heißt, die brauchen auch keinen Trainer.
Schade.
Schade. Jungs, eine letzte Abschlussfrage. Es gibt kein Match of the Week diese Woche, weil es sollte für euch alle klar sein, dass ihr bitte am Mittwoch Fußball schaut, am Donnerstag Fußball schaut und am Samstag Fußball schaut. Deshalb Abschlussfrage zu dieser Folge ist, es wabern immer mehr Gerüchte um Manuel Neuers Comeback zum DFB, zur WM in den Staaten. Was ist euer Take, was ist eure Meinung? Glaubt ihr, er kommt wieder und wenn ja, was haltet ihr davon? Brian?
Natürlich kommt er wieder und ich glaube auch, dass er nur die Nummer 1 sein wird. So wie Baumann auch reagiert hat am Samstag, ist das, glaube ich, schon alles gegessen. Ich glaube, ich habe das sogar mal gesagt vor längerer Zeit, meine ich, dass ich gesagt habe, okay, wahrscheinlich oder vielleicht wäre das noch ein Weg, irgendwie die Nationalmannschaft so ein bisschen zu stabilisieren, indem man wieder ein altbekanntes Gesicht zurückbringt. Ich weiß nicht, ob ich die Kommunikation dahinter gut finde. Ich finde es sportlich, aus sportlicher Sicht finde ich es okay. Ich weiß nicht, ob ich es perfekt finde, aber ich finde es okay. Und Manuel Neuer ist der größte Torwart aller Zeiten. Wenn er fit ist, wenn er Bock hat, dann soll er halt spielen.
Ich bin da eine entgegengesetzte Meinung. Ich finde, es wäre für Nagelsmann tatsächlich eine extrem schwache Entscheidung. Wenn du sagst, wir brauchen altbekannte Gesichter, wir dürfen nicht vergessen, Kimmich ist seit fast 10 Jahren Nationalspieler. Selbe gilt für Antonio Rüdiger, selbe gilt für Leon Goretzka. Also wir haben genug Spieler, die echt schon gestandene Spieler sind. Wir nehmen sie manchmal nicht so wahr, vielleicht weil sie halt kein Schweinsteiger, kein Lahm und kein Podolski sind, aber die sind schon lang genug dabei. Also Leader, auf dem Papier gibt's genug. Und ich glaube, Manuel Neuer würde das einfach disrupten. Er ist wahrscheinlich an einem Sahnetag, wie er ihn gegen Real Madrid hatte, um Welten besser als Olli Baumann. Aber Oliver Kahn hat zum Doppelpass gesagt, du kannst mit 40 diese Leistung nicht mehr alle 3 Tage hervorrufen. Du kannst sie mal alle 3 Wochen mit Regeneration, Massage und Käsekuchen hervorrufen. Aber die Kunst bei einer WM ist ja, dass du alle 5-6 Tage ein extrem wichtiges Spiel hast, wo du auf höchstem Niveau performen musst. Dass wir nun eben keine bessere Antwort parat haben als Olli Baumann, weil Ter Stegen ultra lang verletzt war, weil Nübel sich nie zu dem empuppt hat, was wir alle dachten, was er sein werde, ist natürlich schade. Aber da müssen wir gucken, dass wir relativ wenig Schüsse aufs Tor zulassen. Ich denke, es wäre falsch und ich hoffe wirklich, sowohl für Neuers Legacy als auch für Nagelsmanns bestehende Nationalmannschaft, dass er ihn nicht mitnimmt.
Ja. Bin ich voll und ganz bei dir, Hannes. Du hast sehr, sehr viel Richtiges gesagt. Ich befürchte leider, dass Manuel Neuer mitkommt. Und falls dieser Fall eintreten sollte, dann ist der größte Verlierer nicht Frank Baumann, nicht Alex Nübel, nicht Atobolu, sondern der größte Verlierer ist Julian Nagelsmann. Weil das ist ein Armutszeugnis für seine eigene Arbeit, dass er es nicht geschafft hat, in den letzten 2 Jahren etablierte Leader in der Mannschaft zu etablieren, also Leader in der Mannschaft zu etablieren. Weil das kann ja nur der einzige Grund sein, warum man Manuel Neuer mitnimmt, weil Frank Baumann ist nicht
Oliver Baumann,
so
bitte.
Oliver.
Entschuldigung, Oliver Baumann. Ich bin noch ganz geblendet von meinem Schalke-Aufstieg. Ich bin ja da einem Frank Baumann ganz zu Dank verpflichtet. Na, also Oliver Baumann ist nicht so schlecht, als dass man ihn ersetzen muss. Ich finde, er ist gut genug, um Nationaltorhüter zu sein. Ich finde, das hat er sich auch verdient. Ich finde, er hat jedes Mal ein gutes Spiel gemacht, wenn er in dem DFB-Dress gespielt hat. Das heißt, der einzige Grund, warum er neu holen muss, ist, weil ihm scheinbar ein Lied in der Mannschaft fehlt, wie ihr beide jetzt gesagt habt. Und wenn das der Fall ist, dann ist es ein Armutszeugnis für seine eigene Arbeit. Weil das zeigt, er hat es nicht hinbekommen, eine Mannschaft zu formen. In 2 Jahren nicht. Und das hat er sich auch zu 100% selbst zuzuschreiben, weil er es kommunikativ immer wieder schlecht gemacht hat, weil er immer wieder einzelne Spieler in den Pranger gestellt hat, weil er immer wieder zu viel rotiert hat und irgendwie wilde Nominierungen gemacht hat. Also er ist einfach nur selber schuld.
Absolut. Also ich glaube, da sind wir alle derselben Meinung. Ich bin tatsächlich, dieser Aufruf bringt selten was, aber mich würde sehr freuen, wenn Leute, die uns zuhören, uns auf unserem Insta-Channel schreiben, was sie dazu denken. Das ist der Aufruf, mit dem ich mich verabschiede.
Der Aufruf bei 1:07, der ist leider auch oft nicht gehört. Ja. Aber wir versuchen es mal. Doch, das würde mich wirklich interessieren. Auch vielleicht, Hannes, kannst du ja auch mal eine kleine Umfrage auf Insta starten.
Ja.
So, ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch beiden. Es war eine sehr schöne letzte Bundesliga-Folge für die Saison 25/26. Die Bundesliga-Saison 25/26 ist damit offiziell abgeschlossen, auch von unserer Seite. Es hat wie jede Woche sehr viel Spaß gemacht. Erinnerung an euch da draußen, macht mit beim WM-Kicktipp. Und ach so, wir haben es noch gar nicht gesagt. Es gibt natürlich neben dem WM-Kicktipp wird es auch ein Dreierkette VBH WM-Spezial geben. Also wir werden auch hier im Podcast die WM natürlich begleiten, so wie wir es bei der Europameisterschaft schon gemacht haben und werden euch durch das Turnier führen. Das heißt, wir werden euch den ganzen Sommer über begleiten. Freut euch darauf und ansonsten freut euch jetzt auf eine wunderbare Fußballwoche. Ich sag's nochmal, Mittwoch, Donnerstag, Samstag einschalten. Jetzt halte ich die Klappe und sage tschüss, ciao.
Macht's gut, Jungs.
Tschüss, Jungs.
Ciao.